Das Sport1 Corona Update mit Daniel Hör und Matthias Becker.
Das Sport1 Corona Update geht in eine neue Woche und da unser Chefredakteur, stellvertretender Chefredakteur digital noch seine freie Zeit genießt, habe ich mir wieder hochkarätigen Ersatz besorgen können. Ihr kennt ihn, er war schon einmal dabei, heute wieder Nachrichtenchef bei Sport1 oben im Newsroom. Maximilian Migulitz, bei uns getauft. Migo, hallo, guten Morgen, Migo.
Ja, schönen guten Morgen, Daniel, und an der Stelle beste Grüße an Matthias in dem wohlverdienten Urlaub. Freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, mit dir ein wenig zu sprechen. Wir haben im Vorgespräch gerade eben schon mal so ein bisschen über die Champions League, die natürlich alle gerade beschäftigt. Die Triple Bayern, die sind wieder im Lande, möchte man sagen, nach 2013. Und wir haben uns so ein bisschen drüber unterhalten. Es hat sich relativ normal angefühlt, dieses Champions League-Spiel gestern zu gucken. Bei einigen Sendern gab es dann sogar die Option, akustisch zumindest die Fans wieder mit reinzubringen. Es fühlt sich wieder relativ normal an, auch wenn die Infektionszahlen in Sachen Corona das nicht hergeben. Wie geht's dir aktuell?
Ja, eigentlich genauso. Also es kulminierte natürlich auch gestern die Saison in diesem Champions League-Finale, in diesem Höhepunkt natürlich auch aus deutscher Sicht mit Bayern im Finale und dem Sieg. Die Geisterspiele und die Atmosphäre, auch im TV, im Stadion, das haben wir jetzt ja schon über Wochen eben mitbekommen, ne? Durch den Bundesliga-Restart, dann jetzt eben dieses Champions League-Turnier. Alles irgendwie anders, aber so vorm TV, man sitzt und schaut die Top-Spieler beim Fußball zu. So, da hatte ich dann schon das Gefühl, dass das irgendwie normal ist. Ja klar, da ist Champions League-Finale, Paris spielt gegen Bayern, ich schaue das, ich lese darüber, wir berichten darüber. Ja. Irgendwie Business as usual. An so manchen Sachen merkt man natürlich dann doch nicht. Also da sitzen die Auswechselspieler auf der Tribüne im Abstand, sonst sitzt da niemand. Sie haben Masken auf, zum Teil auch nicht, das ist ja nur eine Empfehlung, aber sie tragen eben Masken auch unten in dem im Spielertunnel, auf den Trikots, ne? Da stand ja dieses Danke oder Gracias oder Merci, ja. Für all die Helfer in der Corona-Pandemie, also die Ärzte, die schwer geschuftet haben und immer noch schuften, also da sind so diese kleinen Erinnerungen, da ist ja irgendwas, da ist ja diese Corona-Krise, aber irgendwie habe ich das Gefühl, kommt das gar nicht so in den Vordergrund aktuell. Und das ist ja so ein bisschen verrückt, denn gerade hier in Deutschland merken wir es ja derzeit, dass die Infektionszahlen eher wieder steigen. Deswegen sind diese kleinen Erinnerungen an die Corona-Krise vielleicht auch Gold wert. Also man darf ja nicht vergessen, dass wir nach wie vor große Herausforderungen gestellt sind, was Corona angeht. So schön es ist, da den Fußball eben zu sehen, es ist eben noch nicht normal. Und in Deutschland ist es ja Status quo auch noch nicht so weit, dass die Fans zum Beispiel ins Stadion wieder fluten können. Gestern haben wir aber auch gesehen, dass es zunehmend Probleme gibt rund um den Fußball, aber auch vielleicht auch andere Sportarten. Aber beim Fußball hat man es eben gemerkt. Also in Paris die Szenen, das war ja völlig irre. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es heute Morgen gelesen. Das ist ja verrückt eigentlich. Und ich meine, es bleibt ja nicht in Paris. Es gab dann auch andere französische Fans, die dann irgendwie aus anderen Gründen auf die Straße gegangen sind, um es mal so zu formulieren. Da kannst du sicher gleich mehr verraten. Und auch die Bayern feiern, liegen sich in den Armen die Fans. Kann man auch sehen bei uns auf der Seite und in der App. Du hast völlig recht. Also ich finde auch, es ist irgendwie, der Zeitgeist geht gerade so ein bisschen gegen das Verhalten der Menschen. Merkt man auch, finde ich, bei sich selber, dass man so ein bisschen wieder, nicht laissez-faire, aber dass man nicht mehr vielleicht ganz so agiert wie im März. Wie siehst du das?
Ja, also es gab ja die Lockerung jetzt schon vor einigen Wochen und da waren viele Menschen sehr froh darüber. Ich selber auch. Also ja. So zum Ende der, sag ich mal, strikteren Zeit habe ich mich auch danach gesehnt, mal wieder zum Beispiel im Newsroom zu sein, ja. Bei der Arbeit, eben aber auch in der Freizeit, dass die Biergärten öffnen, das ist ja schön. Aber ja, dieser Umschwung, ist das dann vielleicht schon wieder zu weit, das Pendel in diese lockere Richtung geschwenkt? Das ist halt die Frage. Also jeder Mensch geht anders damit um, man sieht es auf der Straße, manche tragen Maske, manche nicht, manche halten Abstand, manche nicht, manche berühren einen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, manche eher nicht, so. Ja. Wie du es ansprichst, beim rund um den Fußball und rund um den Sport an sich, merkt man es eben auch. Was du angesprochen hast, es war in Marseille, kurioserweise, die Fans von Olympique Marseille, die mögen PSG jetzt nicht unbedingt und haben die Finalniederlage der Pariser gefeiert und sind auch auf die Straßen geströmt in Marseille und halt natürlich auch in Menschenpulks gemeinsam. Ja. Gleiches Bild war ja schon vor dem Finale in Paris, tausende Fans zusammen mit Pyro und teilweise Ausschreitungen auch, es gab auch Festnahmen inzwischen und halt alle Menschen aufeinander. Da spielte dann Corona offenbar keine Rolle mehr, aber das war nicht in der Wahrnehmung präsent. So, ja. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, da wir halt was Corona angeht, noch nicht über den Berg sind. Es kommt ja jetzt auch eine ganz spannende Phase, wenn es Richtung Herbst geht. Da waren ja auch durchaus viele Experten davor. In Deutschland steigen die Zahlen. Also wir dürfen es halt noch nicht zu locker nehmen, glaube ich, ohne da jetzt natürlich irgendwie Expertise wirklich zu haben. Aber einfach so von dem, was wir die letzten Monate gelernt haben und einfach mein Gefühl ist, dass man es nicht vergessen sollte, dass es die Corona-Pandemie nach wie vor gibt.
Ja, du sprichst Menschenpulks und nicht vergessen, dass es Corona gibt an. Auf der anderen Seite besteht natürlich das Bedürfnis bei Fans und auch beim Team des FC Bayern, diesen Champions League Triumph von gestern, wir nehmen jetzt heute am Montag auf, sprich von gestrigen Sonntag, zu feiern. Wir erinnern uns alle an die Bilder von 2013, Rathausbalkon, Marienplatz, das ist eingebrannt und das gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu hier in München. Das kann ja jetzt so nicht stattfinden. Ich habe gelesen, es gibt jetzt keine Anfrage bislang vom FC Bayern München, im kleinen Rahmen mit den Fans feiern zu können. Wie nimmst du das wahr? Weil ich finde, natürlich ist es ein Triple, ist es was Außergewöhnliches, aber so vergleichbar mit 2013, weil dieser Mangel an Feier mit den Fans oder der Mangel der Möglichkeit besteht, ist doch dann doch nochmal was anderes, oder?
Ja, es ist schon schade, aber halt vor allem aus Sicht der Fans, glaube ich. Meine Wahrnehmung ist, Thomas Müller hat gestern auch im TV-Interview die Fans gegrüßt, die zu Hause gebliebenen, auch die Familien, die ja auch nicht dabei sein können im Stadion. Normalerweise würde dann Thiago mit seinem Sohn noch ein bisschen Fußball im Mittelkreis spielen, also solche Szenen kennen wir ja aus den vergangenen Jahren. Das gibt's halt alles nicht. Das heißt, das ist schon schade auch für die Spieler, ob jetzt den Spielern der Gang auf den Rathausbalkon so krass abgeht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die feiern einfach auch mit sich und für sich in erster Linie. Ich meine, gerade durch dieses Turnierformat der Champions League in Lissabon, wo die Mannschaften relativ für sich eingepfercht waren und dieses Turnier durchgezogen haben, jetzt bis zum Ende, gerade die Bayern, die ja vorher nicht gefeiert haben, das war ja oft Thema, sondern so fokussiert waren auf diesen Gesamtsieg, den jetzt geholt haben, das brach dann ja gestern alles aus denen raus, da haben ja viele geweint, Robert Lewandowski am Ziel seiner Träume, Joshua Kimmich, der ja auch so ein akribischer Arbeiter ist, am Ziel seiner Träume, da flossen dann die Tränen und dann haben die alle miteinander gefeiert, der Teamspirit wird ja immer so gelobt bei Bayern, so, ich will sagen, für die ist es schön, so oder so.
Also emotional gar keine Abwertung?
Ich glaube nicht. Also wenn du halt dann den Pokal in Richtung Fans und klatschen kannst mit den Fans, das ist natürlich nochmal schön. Aber ich glaube für die, also wie soll ich das formulieren? Dann ist das halt 80% Freude. Das ist immer noch geil. Für den Fans ist es halt so 10% Freude vor dem TV. Ja. Irgendwie so würde ich es halt mal quantifizieren. Und wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, durch dieses Turnierformat in Lissabon, das finde ich ja ganz interessant. Wir haben ja immer mal wieder Parallelen gezogen zur WM 2014, schon mal einmal durch dieses verrückte Ergebnis 8-2 gegen Barca, stimmt, so wie 7-1 Deutschland gegen Brasilien 2014. Aber dieses Turnierformat, nur ein Spiel und eben die Teams so für sich eingepfercht, dann bei der WM in einem fremden Land, jetzt bei der Champions League eben quarantäneähnlichen Umständen, das ist ja gar nicht so unterschiedlich. Und ich glaube auch, die deutschen Spieler 2014 haben sich in Brasilien ganz gut freuen können. Auch wenn da jetzt vielleicht nicht Millionen deutsche Fans waren. Was halt wegfällt ist, damals kam das DFB-Team nach Berlin und hatte einen riesigen Empfang auf der Fanmeile. Ja, genau. Also wie du es angesprochen hast, auf dem Rathausbalkon kann man sich aktuell nicht vorstellen, dass es etwas geben wird der Bayern-Fans. Dazu fällt mir aber noch ein, dass der FC Liverpool ja endlich auch jetzt die Premier League gewonnen hatte.
Stimmt, gleiches Thema. Ja.
Gleiches Thema. Da wurde ja auch darauf hingewiesen, bitte geht nicht auf die Straße. Einige gingen halt doch auf die Straße. Aber das Team hat nicht mit den Fans gefeiert und da war immer Thema, Klopp und Co. haben es gesagt, wir holen das nach, wir möchten das zu gegebener Zeit nachholen. Also sehr vernünftig sozusagen. Ja. Das wird natürlich nicht die gleiche Emotionalität haben, wie es, wenn es in dem Moment ist. Aber vielleicht kann man das so machen und vielleicht können das auch die Bayern so machen oder alle Teams in allen Sportarten, die aktuell Titel holen, es nicht mit den Fans feiern können.
Ja. Wir haben noch 2 Minuten für 2 Themen und wir schauen in die Ligue 1. PSG darf da ja auch nächste Woche wieder antreten. Die Liga ist jetzt schon gestartet und da gab es zum Beispiel ein Spiel Stade Rennes gegen Lille. Das hat stattgefunden mit roundabout 5000 Zuschauern im Stadion. Da gab es ein Spiel Marseille-Saint-Étienne, was auf dem Spielplan stand, aber nicht stattgefunden hat wegen Corona-Fällen. Also da geht es auch in 2 völlig verschiedene Richtungen letztendlich. Ein Spiel wird abgesagt wegen Corona-Fällen im Team von Olympique Marseille. Das andere findet das erste Mal in Europa irgendwie wieder mit mehreren Zuschauern statt. Wie passt das zusammen?
Ja, so eine Ambivalenz, die einen einfach auch packt, oder? Also das ist genau das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Einerseits die Lockerungen, die du auch willst, die du vorantreiben willst, weil du ja wieder Normalität haben willst. Sowohl was einfach das Gefühl und was so das Wohlbefinden aller Menschen angeht und als Fußballfans dann im Speziellen. Aber eben auch wirtschaftlich. Du wirst ja die Fans im Stadion haben, weil du ja dadurch Einnahmen generierst.
Ja, Aki Watzke hat ja was in die Richtung gesagt, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber so ist in die Richtung, ohne Fans ist das Geschäftsmodell tot.
Genau, da war die BVB-Jahresversammlung, wo es um die Zahlen des Vereins ging, die nicht um die es nicht so gut stand. Da stand ein Millionenfehlbetrag in der Höhe so etwas über 40 Millionen, die genaue Summe weiß ich jetzt nicht mehr, was eben auch durch die Corona-Krise begründet ist. Und Aki Watzke hat nochmal betont, auch so ein Verein wie BVB, der sicherlich viele Fernseheinnahmen hat, Fernsehgeldeinnahmen, braucht die Zuschauer im Stadion und sagte, der BVB ist soweit gut aufgestellt, um das aktuell aufzufangen, aber irgendwann müssen eigentlich wieder die Zuschauer ins Stadion dürfen, damit die Vereine ihr Geschäftsmodell aufrechterhalten können. Er sagte auch, zum aktuellen Zeitpunkt, zum Saisonstart wird es das nicht geben, sehr wahrscheinlich, aber es gibt ja diverse Bestrebungen in der Bundesliga jetzt, Fans wieder ins Stadion zu holen, in anderen Sportarten gibt es das schon, in der Liga gibt es das eben schon, ja. Und in der Bundesliga soll es das dann auch irgendwann geben. Aki Watzke sprach davon, dass es durchaus realistisch sei, so in der Größenordnung 10.000 Zuschauer wieder ins Stadion zu lassen, je nach Stadiongröße.
Wollte gerade sagen, ja. Also aber in Mainz sind 10.000 nicht das gleiche,
richtig,
wie Dortmund. Ja.
Richtig. Und das ist halt die Aussicht, auf die man hinarbeitet. Aber um vielleicht den Bogen eben nochmal zu schlagen, zum gehobenen Zeigefinger sozusagen, es fühlt sich halt auch nicht so 100% richtig an, eben weil ja die Infektionszahlen hierzulande auch steigen. Und in Frankreich zum Beispiel, die Beispiele von Sonntagabend haben gezeigt, okay, nicht alle Menschen sind halt vernünftig und halten zum Beispiel Abstand, sondern Es ist halt immer mit Problemen verbunden, und solange wir keinen Impfstoff haben und solange die Corona-Krise uns einfach im Griff hat, muss man einfach gut aufpassen und gut abwägen, was man erlaubt und was man macht, und jeder muss für sich natürlich auch selber entscheiden, zu was er bereit ist.
Migo, das Wort zum Montag. Vielen Dank dir. Es ist aktuell so, man hängt so ein wenig zwischen Hängen und Würgen, weil aktuell viel passiert, sich viel wieder entwickelt, aber so richtig keine Entscheidungen in vielen Dingen. Gerade die kleineren Sportarten, wir übertragen zurzeit Beachvolleyball, Reitsport, dann seien es die Handball-Bundesliga, Basketball etc. Man sucht irgendwie nach Lösungen, und aktuell gibt es noch keinen richtigen Fahrplan für viele Sportarten jetzt durch die neue Saison. Wir werden das wohl oder übel die weiteren Wochen noch weiter begleiten dürfen und müssen. Und abseits dieses Podcasts natürlich alles kostenfrei in der Sport1 App oder auf sport1.de. Du wirst das dann als Nachrichtenchef mitverantworten. Vielen Dank dir erstmal für deine Einschätzung und allen da draußen, und dir auch eine schöne Woche. Und jetzt geht's weiter mit einem Interview von Nico Hülkenberg aus dem gestrigen AVD-Magazin. Ganz viele interessante Dinge dabei. Es geht um die Zukunft von Sebastian Vettel, aber natürlich, und deshalb gehört es hier ins Corona-Update rein, um sein Kurzzeit-Comeback in der Formel 1, bedingt durch den Corona-Fall von Checo Perez. Viel Spaß beim Hören und bis nächste Woche. Tschüss!
Wir müssen natürlich über dieses irre Comeback sprechen. Wie surreal war dieser Einsatz für Racing Point in Silverstone?
Ja, der war natürlich wild, spannend und verrückt. Im positiven Sinne alles. Aber ja, so ein Blitzcomeback war natürlich total unerwartet. Aber gut, so ist das im Leben. So eine Option oder so eine Möglichkeit ergibt, muss man die natürlich nehmen. Und das habe ich gemacht.
Ja, vor allem, wie ist denn das überhaupt abgelaufen? Also es waren ja insgesamt nur wenige Stunden vom Anruf bis zum Einsatz in Silverstone. Können wir da gerne nochmal ein bisschen Revue passieren lassen.
Ja, genau, das hat sich am Donnerstagnachmittag dann nach dem Anruf eigentlich sofort entwickelt. Ein paar Stunden später war ich natürlich dann darum, mich ins Auto zu bekommen, einen Sitz zu machen. Und ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht viel Zeit gehabt, über irgendwas groß nachzudenken. Auch das erste Wochenende und die Woche danach. Man ist einfach da, man muss funktionieren, man muss leisten. Und alles andere habe ich jetzt erst später so im Nachgang ein bisschen verarbeiten, verdauen können. War natürlich eine riesen Herausforderung, aber auch eine riesen Möglichkeit für mich. Und ich glaube, ich habe sie genutzt und war mit Sicherheit nicht das Beste.
Absolut. Das war eine großartige Sache. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man überhaupt nicht so viel nachdenken kann, weil man einfach direkt irgendwie da sein muss. Aber das Problem war ja, dass das Auto am ersten Wochenende dann eben nicht da war und nicht funktioniert hat. Was war das dann für eine Achterbahn der Gefühle? Also es hat bis dahin alles geklappt und dann konnten Sie nicht fahren?
Ja, genau. Das war natürlich bitter am Sonntag. Aber gut, das ist so eine Sache, die als Fahrer natürlich komplett außerhalb deiner Kontrolle und da kann man nichts machen. Ich bin ins Auto rein, und wo die beim ersten Mal probiert haben, den Motor anzumachen, habe ich direkt gemerkt, da ist gewaltig falsch. Gut, irgendwie passte das dann fast schon wieder ironischerweise in dieses verrückte Comeback. Aber natürlich sehr, sehr schade, dass wir den ersten Sonntag da so verloren haben.
Heiko, das hatte natürlich eine besondere Pointe dann nochmal in dieser eben ganzen Comeback-Geschichte, nicht wahr?
Ja, das war wirklich dieses Auf und Ab der Gefühle, so wie Nico es gerade gesagt hat, so haben wir es ja auch miterlebt. Wir haben ja auch alle mitgefiebert. Er wäre ja an dem Wochenende bei uns im Studio gewesen als Experte, hat also dann nicht nur den Florian König, sondern auch uns alle bei RTL quasi versetzt. Aber kein Mensch war ihm böse, ganz im Gegenteil, weil es hat natürlich unsere Sendung gepusht und gepowert und wir haben alle mitgefiebert. Und man sagt ja immer so schön, kneif mich mal, ich glaube, ich träume. Ich glaube, für Nico war der Moment, wo er wirklich gemerkt hat, er ist wieder in der Formel 1, als plötzlich das gelbe Mikro mit Kai Ebel dran vor ihm stand.
War das so? Ist man dann sofort wieder zurück und denkt sich, okay, das kenne ich doch alles, das fühlt sich wieder an wie nach Hause kommen?
Ich war 8 Monate weg, die Welt, aber in 8 Monaten verändert sich natürlich ein bisschen was. Ich glaube, das Größte war so für mich einfach das Gefühl, wieder schnellsten Autos der Welt, die Kräfte, die ich halt lange nicht erlebt hatte. Der Rest ist natürlich ziemlich gleich geblieben und war da natürlich alles mehr oder weniger gewohnt. Und was auch geholfen hat, dass ich das Racing Point Team von damals größtenteils noch kannte und auch die Abläufe so ein bisschen, das Lenkrad hat ein bisschen verändert, aber nicht wirklich komplett. Also das hat alles so ein bisschen geholfen, mich schneller einzuleben und wohlzufühlen.
Mhm. Mike, können Sie das nachvollziehen, wenn man eben sagt, okay, am Anfang, man muss einfach funktionieren und da ist man dann einfach sozusagen so ein bisschen in den alten Strukturen, die man noch kennt und kann gar nicht so viel nachdenken. Hilft das eigentlich in so einer verrückten Phase?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn der Nico wahrscheinlich wählen könnte, dann hätte er gerne 2-3 Wochen das vorher schon gewusst und sich noch besser darauf vorbereiten können, weil er weiß natürlich auch genau, wie gut das Auto im Moment ist. Und wir haben alle geguckt und alle mitgefiebert mit ihm. Und ich denke, er hat mir eine Megaleistung gezeigt. Und ich glaube, ich möchte gar nicht wissen, wie er nachts oder morgens am nächsten Tag aufgewacht ist mit dem Nacken. Das kennt man. Bei mir war das auch so, wenn wir lange nicht gefahren sind und dann im LMP1 wieder in Le Mans die ersten Tests hatten und da 3-4 Stunden dann im Auto waren, da hast du dann genau gemerkt, ob du fleißig warst oder nicht. Und da habe ich wirklich mit ihm gelitten.
Ja, Nico, wie schwierig war es? Was hat alles wehgetan?
Ja, ich habe natürlich schon das Gefühl, dass ich ein bisschen raus war. Aber im Auto war es teilweise. Und da bin ich an die Grenzen gekommen. Speziell Nacken, Schulter, das ist halt so besonders. Und das kann man einfach nicht kompensieren. Dafür muss man im Auto sitzen und fahren. Da habe ich wirklich Probleme gehabt. Abends und morgens natürlich war ich durchweg ein bisschen steif und verkatert, aber gut. Ich hatte auch das Glück, dass mein aktuell bei Racing Point ist und mich kümmern. Also das war auch so eine Sache, die hat glücklicherweise da reingespült und geholfen. Ja. Dann morgens und abends wieder aber war für mich auf jeden Fall nicht.
Da nimmt man dann alle Schmerzen auch in Kauf und Sie haben es ja dann sensationell gemacht, also im Qualifying auf Platz 3 gefahren und dann Platz 7 im Rennen. Wie bewerten Sie dann selbst die Performance und den Auftritt in dieser kurzen Zeit?
Ich glaube, es war positiv. Die zweite Woche war natürlich deutlich besser. Die Vorbereitung zu haben, war extrem, weil es war von 0 auf 100 von der Wand, ohne irgendwas an Vorbereitung. Und die zweite Woche war viel harmonischer, viel komplizierter. Ich hatte ein paar Tage Vorbereitungszeit auch im Separator. Ich wusste, was alles im Team ist, was mit dem Setup ist. Ich habe das Auto natürlich besser gefühlt und verstanden. Und ich glaube, das hat sich dann auch wieder gespiegelt in den Ergebnissen. Quali habe ich nicht zu bemängeln. Und im Rennen war es auch wirklich sehr gut. Leider nur schade, dass dieser letzte Reifensatz diese Platzbildung hatte, weil der war 5. oder 6. Hätte ich natürlich schon gerne noch nach Hause gebracht.
Ja, also der Boxenstopp hat dann noch sein müssen, aber Heiko insgesamt, was hat er für eine Visitenkarte abgegeben?
Ja, absolut gut und man muss ja auch sagen, das hat er jetzt nicht erwähnt, aber das war ja beim ersten Wochenende nicht nur diese fehlende Zeit. Er hat nicht seinen eigenen Helm gehabt, er hat nicht die eigenen Schuhe gehabt, er hat einen Overall von Lance Stroll angehabt, der 2 Zentimeter kleiner ist. Also ich muss jetzt nicht sagen, wo der vielleicht gezwickt haben könnte. Er hat die Nackenprobleme angesprochen, aber wir wissen von seinem Physio, Nico hat ja gesagt, das ist der, mit dem er jahrelang zusammengearbeitet hat, dass die linke Pobacke mehr als eine Zweihandmassage brauchte. Also da war eine Menge, weil er sitzt natürlich auch in Windeseile angepasst worden ist. Es war kein komplett neu ausgeschäumter Sitz beim ersten Rennwochenende. Das hat er dann erst fürs zweite Rennwochenende bekommen. Und dafür, ich muss einfach sagen, uns hat es einen Riesenspaß gemacht und ich habe selten so viel Feedback bekommen und bin von so vielen Leuten angesprochen worden. Also die ganzen Wochen vorher war immer das Thema der arme Vettel und was macht denn Ferrari und die verarschen ihn doch. Und dann plötzlich an diesem Wochenende wollte vom Bäcker bis zum Tankwart jeder in meinem Umfeld nur wissen, der Hülkenberg, super und geil, wie der das macht und fährt der vielleicht sogar aufs Treppchen. Also es war echt ein Top-Thema, es war eine echt schöne Geschichte.
Ja, Wahnsinn. Natürlich, wir haben das alle verfolgt. Mike auch. Können Sie das nachvollziehen, eben von 0 auf 100 da sein zu müssen und dann tut es weh und man muss sich erstmal irgendwie einstellen und so?
Ja, ich glaube, der Nico hat super gesagt. Also ich selber habe das natürlich noch nie erlebt, in dem Tempo dann, vor allen Dingen in Formel 1. Ich saß ja selber noch nie in einem Formel 1 Auto. Aber ich stelle es mir halt so vor, wie er es gesagt hat. Du funktionierst, du machst irgendwie alles, was du kannst in der kurzen Zeit. Und ich glaube, das zweite Wochenende, da konnte er dann wirklich auf der Erfahrung aufbauen wieder. Und das war Wahnsinn. Also das Qualifying, das war ja mega toll. Und da sieht man einfach, wenn die richtigen Fahrer dann auch das richtige Auto haben und das richtige Material, dann glaube ich, ja, dann kann er das zeigen.
Aber alleine das Lenkrad, das waren ja, ich weiß nicht, Nico, du hast es uns, glaube ich, gesagt, wie viele Seiten Gebrauchsanleitungen für das Lenkrad waren das alleine, die du lernen musstest in Windeseile. Weil es ja ein ganz anderes Lenkrad ist als, weil das wissen die meisten Zuschauer nicht, dass in den Teams bis zu 10 Leute nichts anderes machen, als nur das Lenkrad warten, einstellen und optimieren.
Ja, genau, aber das ist klar, ist das andere, ganz anders als das Lenkrad, aber am Ende des Tages musst du da dran drehen und das machen, was dein Programm sagt. Und die geben, ehrlich gesagt, ich habe da 0 Seiten gelesen, weil ich nur auf das Wichtigste konzentriert habe am Anfang und ich habe das Auto so schnell
wegbekommen. Nico, der Ton kommt bei uns leider hier ein bisschen schlecht an. Wahrscheinlich ist die Verbindung nicht ideal. Dürfen wir Sie gleich noch per Telefon anrufen? Dann würden wir nämlich das Gespräch fortführen. Wir haben noch ein paar Fragen für Sie. Können wir das so machen? Verständigen wir uns aufs Telefon?
Ja, können wir machen.
Großartig, jetzt passt das auch mit dem Ton, wir verstehen Sie gut und ich würde jetzt gerne wissen, inwieweit haben Sie eigentlich gemerkt, dass in dem Racing Point ja das Mercedes-Weltmeisterauto vom vergangenen Jahr steckt, das heißt, ein richtig klasse Auto sind Sie da gefahren, welche Rolle hat das gespielt?
Ehrlich gesagt, ich habe ja keinen Vergleich, mein Vergleich ist der Renault aus dem letzten Jahr und das war die Messlatte. Natürlich ist der Vergleich so ein bisschen verwässert oder hinkt, weil ich ja auch 8-9 Monate, wie gesagt, nicht mehr gefahren bin. Aber ich habe schon gemerkt, dass das Auto relativ kompakt dastand. Speziell in schnellen Kurven ging das ordentlich voran. Aber ich glaube, wir haben und das Team, wir haben uns ein bisschen so an dem ersten Wochenende da das Leben selber schwer gemacht. Das hat man ja dann auch im weiteren Verlauf des Wochenendes gesehen, im Rennen speziell, dass es doch nicht so gut war, wie eigentlich erwartet ursprünglich.
Also das heißt, Sie hätten sich eigentlich schon erhofft, aufs Podium zu fahren?
Nein, das will ich nicht sagen. Ich glaube, das wäre am ersten Wochenende vermessen. Wenn man das erwartet, dann versteht man den Sport nicht ganz. Nein, aber ich bin ja am ersten Wochenende nicht gefahren. Aber wenn ich dann auf den Teamkollegen gucke, den Lance, da waren ja auch viele Erwartungen dran. Aber der ist an dem ersten Silverstone-Wochenende im Rennen ein bisschen hinter den Erwartungen hergeblieben und am zweiten Wochenende haben wir vom Auto her einiges anders gemacht und vom Setup, von der Einstellung und da hat es dann deutlich besser funktioniert.
Ja klar, das zweite Wochenende war besser und somit haben Sie eine wunderbare Visitenkarte abgegeben und konnten natürlich auch schon gewisse Gespräche führen, denn Sie wollen ja sicherlich im kommenden Jahr dann wieder ein fixer Fahrer in der Formel 1 werden. Wie laufen denn die Gespräche, vor allem mit Alfa Romeo und Haas, wie weit sind Sie da gekommen?
Während den Wochenenden, da ging überhaupt nichts weiter, ehrlich gesagt, weil, wie gesagt, da hat man halt Arbeit und konzentriert sich auf das Wesentliche erstmal. Und wichtig war einfach da natürlich eine gute Leistung abzugeben, wenn man diese Möglichkeit hat. Und ehrlich gesagt, ist das so ein Prozess. Ich bin mit vielen Leuten aus der Industrie in Gesprächen, auch schon seit Anfang des Jahres. Ist jetzt nicht so, dass durch Silverstone sich alles verändert hat. Es ist einfach so ein Prozess, der ständig laufend im Hintergrund stattfindet und ich glaube, die Gespräche sind durchaus positiv. Es gibt auch noch nichts Konkretes zu vermelden und ich denke, das wird auch noch ein paar Wochen dauern.
Heiko, wie wählerisch darf man in so einer Phase sein, wenn man jetzt Rennstelle in Aussicht hat, mit denen man möglicherweise nicht ganz vorne mitfahren wird, aber zumindest, um sich wieder zeigen zu können?
Letztendlich muss er das ganz alleine selbst entscheiden. Da wird ihm auch keiner raten können. Die Frage ist einfach, wie wichtig ist dir noch zu fahren? Und es gibt Fahrer, die wollen auf jeden Fall fahren und denen ist dann auch eventuell sogar wurscht, wo sie dann letztendlich fahren. Natürlich, wenn jeder die freie Auswahl hat, möchte jeder wahrscheinlich einen Mercedes haben. Aber wenn du die Frage hast, Couch, auch, er hat ja eine nette Freundin und hat auch einen Hund und er wohnt ja auch nicht ganz so hässlich und es ist alles schön, aber er will halt noch fahren. Und wenn er dann sagt, ich will noch fahren, dann ist natürlich ein Alfa Romeo oder auch ein Haas im Vergleich zu dem Racing Point, den er jetzt gefahren hat, deutlich schlechter. Aber es ist trotzdem noch eins der 10 besten Autos der Welt. Das darf man ja nie vergessen. Die Formel 1 ist die Königsklasse. Die Autos sind alle sauschnell. Und auch wenn einer da vielleicht 2 Sekunden hinter der Spitze herfährt, ist der immer noch mörderschnell. Und das Auto hat immer noch furchtbare Kurvengeschwindigkeiten. Das wird auch noch Spaß machen. Aber natürlich glaube ich, wenn er die Chance hat, würde er natürlich auch gerne noch bei dem einen oder anderen etwas besseren Team anklopfen. Und da ist ja dann vielleicht noch Alfa Tauri, ex-Toro Rosso oder sowas, ist ja vielleicht auch noch in der Tombola.
Du hast gerade Mercedes angesprochen und wir haben auch eine Aussage von Toto Wolff, die wollen wir uns direkt mal anhören.
Ein deutscher Fahrer kann immer eine interessante Idee sein, auch als Reservefahrer.
Nico Hülkenberg, wie interessant ist es für Mercedes als Reservefahrer eingesetzt zu werden für Sie?
Ich ehrlich gesagt sehe ich mich persönlich nicht so in der Reservefahrerrolle, weil wenn ich sehe, ich bin, habe 10 Jahre selber drin gesessen und jeden Sonntag an der Ampel gestanden und dann den Rückschritt in Kauf zu nehmen, ohne dann große Aufsicht, da wirklich reinzukommen oder auf Rückkehr, glaube ich, macht für mich persönlich wenig Sinn. War in der Vergangenheit auch schon mal, stand schon mal zur Debatte und wie gesagt, ist für mich persönlich jetzt nicht den Weg, den ich gehen möchte.
Das ist nachvollziehbar, also dann lieber in einem kleineren Team, aber wirklich als Stammfahrer, als Reservefahrer bei einem sehr guten großen Team zu fahren?
Ja, also kann ich verstehen. Ich glaube, er ist auch jetzt nicht in dem Alter, dass er sagt, ich muss jetzt noch ein paar Jahre hier Reservefahrer machen. Er hat schon eine tolle Zeit in der Formel 1 gehabt und das muss auch jeder selber für sich entscheiden. Ich glaube, der Fahrspaß ist in jedem Formel 1 Auto toll wahrscheinlich, wie Heiko gerade schon sagt, auch wenn du jetzt nicht im Top-Auto sitzt. Trotzdem, auch aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn du keinen Erfolg hast, dann ist der Spaß auch schnell dahin, so schön das Auto auch zu bewegen ist. Also man knüpft ja irgendwo auch beides aneinander. Ich denke, der Spaß kommt natürlich umso mehr, umso weiter du auch vorne fahren kannst. Mhm. Und wenn du jetzt in so einem Auto saßt, na klar muss das Ziel das immer sein. Aber ich glaube, auch Nico ist Le Mans schon gefahren mit Porsche, hat da gewonnen direkt im ersten Anlauf. Also auch das kann Spaß machen. Von daher glaube ich, er hat hoffentlich sehr viele Möglichkeiten und noch einige Jahre vor sich.
Vielleicht 2 Le Mans-Siege heute hier in der Sendung. Nico, somit auch nochmal die Frage, wie so eine Karriere natürlich auch verlaufen kann. Sie standen auch bei diversen großen Rennstellen auch schon auf dem Zettel. Ferrari oder eben auch Mercedes hat angeblich 2013 auch bei Ihnen angeklopft, wenn nicht Lewis Hamilton sich dann dafür entschieden hätte. Was ist da dran?
Ja, das stimmt. Ist mir neulich, das hat ja Ross, der Artikel mit Ross Braun, da ist mir das auch wieder eingefallen, sage ich mal, weil das ist ja schon ein paar Jährchen her. Da waren wir in ziemlich engem Kontakt und das war ja eine Anbahnung, aber dann ist leider der Lewis dazwischen gekommen. So ist das Leben.
Wie hätte die Karriere dann verlaufen können, Heiko? Wie viel braucht es dann eben auch? Welche Faktoren spielen da eine Rolle in diesem Formel-1-Zirkus, dass man eben wirklich dann auch ganz vorne
Ja, es braucht vielleicht ganz wenig oder auch ganz viel. Also es braucht vielleicht genau den richtigen Moment und den Teamchef, der sagt, jetzt will ich den haben. Und dann eben nicht die zweite Option, die dann vielleicht noch ein bisschen lukrativer zu sein scheint, wie in dem Fall eben Lewis Hamilton. Du musst einfach im richtigen Moment, im richtigen Team sein. Es kann aber auch zum Beispiel mal sein, ich glaube auch bei Nico war es mal so, dass Anfragen waren, ich glaube von Ferrari und er hatte aber zu dem Zeitpunkt einen Vertrag, aus dem er nicht rausgekommen wäre, wo das Team gesagt hat, nein. Also das gibt es ja in anderen Sportarten auch. Also da gibt es auch Trainer, die irgendeinen Fußballverein haben will und dann sagt der, nee, also auf gar keinen Fall, den geben wir euch nicht. Und das ist, deshalb sage ich, es muss passen. Du musst Glück haben, du musst erstmal gut sein und dass der Nico gut genug war, um eben immer mal wieder bei Top-Teams im Gespräch zu sein, das wissen wir alle, das haben wir lange genug gesehen und dass es aber dann oft genug an Kleinigkeiten gescheitert ist, am falschen Timing, am falschen Moment oder eben an der Tatsache, dass dann einer kam, der noch ein bisschen vielversprechender aussah, in dem Fall bei Mercedes.
Interessanter Aspekt auch, wie viel Glück es dann braucht. Wie viel war da dabei? Sie haben schon so früh diesen Audi-Vertrag sozusagen, also die Zusammenarbeit mit Audi begonnen in der DTM und sind dort geblieben, sind treu, aber dieser Moment, wirklich dann das Richtige zu wählen, wie schwer ist das in dem Moment?
Naja gut, wenn man keine Wahl hat, dann fällt es nicht schwer. Also wenn es sozusagen ein Angebot da ist, dann nimmt man das und greift zu. Natürlich, ich hatte auch schon Jahre, wo ich mich zwischen drei Herstellern entscheiden musste. Das war eine tolle Situation, aber natürlich denkst du hier und da dann später, vielleicht hätte ich doch die Entscheidung getroffen. Aber ich glaube, das bringt auch nichts. Und auch im Fall von vom Nico jetzt, Hülkenberg, der einfach so eine tolle Karriere trotzdem hat. Wir messen natürlich immer in Deutschland den Maßstab Michael Schumacher, Sebastian Vettel, aber man muss auch sehen, dass, was der Nico erreicht hat, das ist der Traum von uns allen irgendwo ja gewesen, in die Formel 1 zu kommen.
Und, das heißt, es wäre auch Ihr Traum gewesen?
Ja, ich glaube, jeder Rennfahrer, wenn er im Kart anfängt, irgendwo denkt dann oder hat diese Hoffnung oder diesen Wunsch, ja, dahin zu kommen. Das ist klar, aber es ist nur ganz wenigen gegönnt. Und heutzutage wird es immer schwerer und man braucht natürlich auch am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, bisschen Vitamin B und heutzutage vor allen Dingen leider auch sehr viel Budget.
Ich habe noch ein schönes Beispiel. Timo Glock, der saß bei Toyota und die haben ein Auto gebaut, wo alle sagten, das Auto fährt nächstes Jahr um die WM mit. Und der hatte, ich habe mit ihm noch einen zweiten Platz in Singapur gefeiert in dem Jahr. Und wir haben alle gedacht, das wird nächstes Jahr eine Mördergranate, weil Toyota hatte ja zu dem Zeitpunkt, weil wir ja nachher auch noch mit einem sprechen, der damals dabei war. Den können wir dann nochmal fragen. Der wird uns das dann bestätigen, ohne jetzt schon was vorwegzunehmen. Alle wussten, der Toyota, die haben ein Budget, die haben eine Mörderfabrik da in Köln, die können bauen, was sie wollen. Und dann sagt irgendeiner in Japan, wir ziehen den Stöpsel, wir beenden unser Formel-1-Engagement, wir fahren nächstes Jahr nicht mehr mit. Und bums, wurde das Auto eingemottet. Und alle Tests und alles, was da schon angelaufen war, deuteten darauf hin, dass es wär ein Weltmeisterauto gewesen. Und dann muss ein Timo Glock aus einem potenziellen Weltmeisterauto dann in ein Hinterbänklerauto, weil was anderes ging dann nicht mehr.
Garantien gibt's nie. Aber gerne die Frage auch noch an Nico Hülkenberg. Wie viel spielt oder welche Rolle spielt Glück in einer Formel-1-Karriere?
Glück, klar spielt das eine Rolle. Glück, Timing. Aber ich bin manchmal auch der Auffassung, man ist für sein eigenes Glück verantwortlich. Das ist immer schwer, glaube ich, zu sagen. Aber wie wir vorhin schon diskutiert haben, es geht viel ums Timing und du musst einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, dann auch mit dem richtigen Fürsprecher. Und für manche geht das halt perfekt auf, dieses Timing, und auch schnell, und für manche halt nicht. Aber wie der Mike gerade auch schon gesagt hat, das ist alles relativ. Viele Jungs, die mit mir im Kart angefangen haben, hätten oder träumen davon, von dem, was ich hatte, 10 Jahre in der Formel 1, auch wenn es ohne Siege oder Titel sind, ist das trotzdem auf hohem Niveau gewesen. Und ich glaube, ich kann mich auch nicht beklagen. Es hätte besser sein können, aber es hätte auch deutlich schlechter laufen können.
Und wie planen Sie jetzt gerade aktuell im Moment? Also rechnen Sie nochmal mit einem Cockpit in dieser Saison oder tatsächlich dann erst in der nächsten?
Ich glaube, diese Saison, ich rechne ehrlich gesagt mit gar nichts da. Ich meine, das kann natürlich theoretisch immer passieren. Das ist ja die Geschichte mit Corona. Da sitzen wir alle auf dem heißen Stuhl. Und theoretisch kann das passieren, aber ich gehe jetzt nicht davon aus. Ich halte mich einfach fit und bereit, soweit ich kann. Aber ich gehe da jetzt nicht von aus, dass das jetzt jede zweite Woche so passieren wird. Und ich arbeite eher an dem nächsten Jahr für 2021 für die Rückkehr.
Ja, das wäre doch großartig. Vielleicht ist ja dann auch ein Mick Schumacher dabei. Sie sind mit dem Vater, mit Michael Schumacher, auch gemeinsam gefahren. Wäre das vielleicht auch mal ein tolles Duell, wenn dann auch Mick Schumacher den Sprung schaffen würde in die Formel 1?
Ja, sicherlich. Ich glaube, das ist sowieso nur eine Frage der Zeit, bis der Mick in der Formel 1 auftauchen wird. Und wieso nicht? Ja, mit Michael habe ich schon gehabt auf der Strecke und würde doch gerne mit Mick nochmal Rennen fahren.
Es wäre doch was, wenn wir noch ein paar mehr deutsche Fahrer wieder in der Formel 1 hätten, Heiko, oder?
Wir haben mal 7 gehabt.
Ja,
und jetzt im Moment haben wir nur noch einen. Und wenn es nächstes Jahr ganz doof läuft, dann gibt es gar keinen mehr. Ne? Also es ist schon Wahnsinn. Ne?
Also, wir drücken alle die Daumen und ich würde mal zum Abschluss noch gerne wissen, Nico, was fahren Sie denn privat für ein Auto? Auf was legen Sie da Wert, so normal auf der Straße?
Auch bequem. Ich habe beruflich ist das ja schon immer alles sehr hart und unkomfortabel, darum privat darf es ruhig mal bequem sein. Habe da noch vom letzten Jahr noch ein Überbleibsel von Renault, so ein Renault Collier aus so einem größeren Geländewagen.
Okay.
Das passt ja, du hast ja auch einen riesengroßen Hund, ne? Der braucht Platz.
Ja, das muss aber auch ein bisschen praktisch sein. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Sie können das auch ganz gut einschätzen, die Situation von Sebastian Vettel bei Ferrari. Wie sehen Sie seine Lage und ja, vielleicht was würden Sie empfehlen?
Ja, ich glaube, es ist offensichtlich, dass es keine einfache Situation ist aktuell da und dass die Stimmung ein bisschen gelitten hat in den letzten Monaten. Aber ich glaube, Sebastian muss sich da einfach auf sich selber konzentrieren, seinen Rhythmus wiederfinden und einfach seinen Job so gut es geht abliefern und einfach professionell bleiben. Und ich glaube, das macht er auch, soweit ich das sehen und beurteilen kann. Und mehr kann er aktuell sowieso nicht machen.